Der Text aus der Jahreslosung, der kommt aus der Offenbarung, wie ihr seht. Und das Buch der Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel. Und was die Situation ist, der Jünger Johannes, der beste Freund von Jesus, der sitzt auch gerade in der Situation. Er ist auf eine kleine Insel verbannt, auf die Insel Patmos in Griechenland. So eine kleine felsige Insel, wo eigentlich nichts ist. Die Christen werden verfolgt und er wurde dahin verbannt. Der Jünger Johannes war so, glaube ich, der einzige von den Aposteln, der als alter Mann gestorben ist. Alle anderen haben schon dafür mit ihrem Leben bezahlt, dass sie die gute Nachricht von Jesus weiterverbreitet haben. Und Johannes hat schon vieles gesehen. Er hat Jesus erlebt, er war mit Jesus unterwegs. Er hat viele Wunder gesehen, die Jesus getan hat. Er hat es aus erster Hand erlebt. Und jetzt sitzt er gerade in so einer nicht so schönen Situation. Er hat wahrscheinlich mitbekommen, dass die anderen Apostel ja das mit ihrem Leben bezahlt haben, dass sie die Botschaft von Jesus weitergegeben haben. Und er sitzt jetzt hier alleine und verlassen auf dieser einsamen Insel. Und in dieser Situation schenkt Gott ihm einen Blick in die Zukunft, die er noch nicht sieht. Und zwar nicht nur in die nähere Zukunft. Johannes weiß noch nicht, dass das römische Reich, das jetzt gerade die Christen verfolgt, 300 Jahre später ungefähr auseinanderbrechen und untergehen wird. Er weiß noch nicht, dass das Christentum in Europa das römische Reich erobern wird und sich über die ganze Welt verbreiten wird. Er weiß noch nicht, dass 1000 Jahre später das Christentum die regierende, starke Macht ist in Europa. Das weiß er alles noch nicht, das sieht er noch nicht. Und Gott schenkt ihm aber einen Blick, der noch viel weiter ist als das. Er schenkt ihm einen Blick ans Ende der Zeit. Er begegnet Jesus, seinem alten Freund, als dem auferstandenen Jesus. Und er sieht Jesus, den Auferstandenen, in seiner Herrlichkeit. Und das ist der Zusammenhang, wo dieser Vers steht. Und den lese ich euch mal vor. Das ist das Ende der Offenbarung. Und ich lese mal Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. Und mittendrin steht dieser Vers. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen: Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen, und sie werden alle sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Trauer, keine Klage und keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles neu, sagte der, der auf dem Thron saß, und wandte sich dann zu mir. Schreib diese Worte auf, sie sind wahr und zuverlässig. Und er fuhr fort: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben. Wasser aus der Quelle des ewigen Lebens. Wer den Kampf besteht, wird das alles erben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das erinnert mich so ein bisschen an den Gideon vor ein paar Wochen. Auch der Johannes kriegt hier in einer echt schwierigen Situation einen Blick hinter die Kulissen geschenkt. Einen Blick in die geistliche Welt, in die neue Welt, die Gott schaffen wird. Und das ist ein gewaltiger Blick in die neue Schöpfung Gottes. Und wie beschreibt er das? Darfst mal die neue Folie machen, Miriam. Ich glaube, so ein bisschen ist es wahrscheinlich so gewaltig, dass ihm so ein bisschen die Worte fehlen. Er kann es nicht so wirklich beschreiben. Wie ist das? Und deswegen fängt er erst mal mit dem Negativen an. Was ist es nicht? Also, es wird nicht mehr geben Tod und Trauer, Leid, Geschrei und Schmerz, Tränen. Gott wird alle Tränen abwischen. Das wird es alles nicht mehr geben. Gottes neue Schöpfung. Und die Offenbarung spricht ja vorher von ganz vielen Plagen und Gericht und ja, dass einfach alles drunter und drüber gehen wird und letzten Endes wird diese Welt vergehen und Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde und das sieht er. Und wenn man sich da mal anschaut, ist es eigentlich so eine Kontinuität. Jesus hat es vorgemacht. Jesus ist gestorben und er hat den Tod besiegt und er ist auferstanden. Und auch wir wissen, jeder von uns wird mal sterben. Und wir haben durch Jesus die Hoffnung, dass auch wir Jesus folgen und auferstehen dürfen und mit ihm in der neuen Welt sein werden. Und mit der Schöpfung wird es ähnlich sein. Diese Welt an sich wird auch sterben und wird auch neu geboren. Und Gott erschafft eine neue Welt. Und auf diese neue Welt kriegt Johannes einen Blick geschenkt. Und ja, das heißt, ein Kapitel vorher in Offenbarung 20, als Gott in seiner Herrlichkeit, wenn Gott in seiner Herrlichkeit erscheint, der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der auf seinem Thron regiert, wenn der in Erscheinung tritt, dann heißt es, vor Gottes Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Ort für sie gefunden. Es wird beschrieben, dass diese Welt im Chaos versinkt und dass diese Welt vergeht und Gott schafft Neues. Darum geht's in der Offenbarung und der Johannes kriegt einen Blick auf das Ende geschenkt. Mich hat es so ein bisschen erinnert, kennt ihr die Bücher, die Chroniken von Narnia? Wenn es dann heißt, wie wird die neue Schöpfung sein? Also dem Johannes fällt es schwer, das irgendwie in Worte zu fassen. Und er fängt erstmal mit dem Negativen an, was ist es nicht? Was gibt's nicht mehr? Und dann, in den Büchern von Narnia ist es ja auch so. Diese Fantasiewelt Narnia geht unter und entsteht neu. Und die Kinder, wenn die da das entdecken, sie erkennen das Alte im Neuen schon wieder, aber erst so auf den zweiten Blick. Es ist vertraut, aber doch irgendwie anders und neu. Ich lese euch mal einen ganz kleinen Abschnitt vor, wo das Mädchen, die Lucy, die sagt, die Berge, sie sind anders. Sie sind farbiger. Sie sehen weiter entfernt aus, als ich sie in Erinnerung habe. Sie sind mehr, ich weiß nicht, mehr als das Wirkliche. Also irgendwie scheint es schon so zu sein, dass die, es erinnert mich so ein bisschen an die Emmaus-Jünger, wenn die als erstes die Jesus als den Auferstandenen sehen. Sie erkennen ihn erst auf den zweiten Blick wieder. So am Anfang läuft er neben ihnen her und erklärt ihnen alles und sie erkennen ihn erst, als er mit ihnen das Brot bricht. Und dann erkennen sie, das ist ja Jesus und dann ist er auch wieder weg. Also er hat immer noch seinen menschlichen Körper, aber er erscheint irgendwie, er geht durch Wände, er steht auf einmal mitten bei den Jüngern in dem verschlossenen Raum und ist genauso plötzlich auch wieder verschwunden. Und Sie erkennen ihn wieder, aber irgendwie erst auf den zweiten Blick. Es ist vertraut und doch irgendwie anders und neu und ein ganz mindestens ein Level drüber irgendwie. Und was ist da? Er sagt, es ist okay, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Die himmlische Stadt Jerusalem. Okay, eine Stadt mit Gold und Edelsteinen wird später noch beschrieben. Also unglaublich schön, so schön, dass wir es gar nicht fassen können. Es wird gesagt, es ist wie die Braut von Jesus Christus, die Braut Christi, die sich geschmückt hat für ihren Bräutigam. Es gibt die Quelle des ewigen Lebens und Gott wird bei den Menschen wohnen, so wie früher im Garten Eden, so wie früher im Paradies. Also Gottes Gegenwart ist da. Das ist das, was der Johannes beschreiben kann. Also irgendwie scheint diese neue Welt Gottes vertraut zu sein, aber trotzdem irgendwie anders und irgendwie scheint es so unser Vorstellungsvermögen zu sprengen. Und das ist irgendwie ein wunderschöner Blick darauf. Das Bild, was ihr da gerade gesehen habt, wenn du noch mal ganz kurz zurückgehst, die Folie, das ist von einer Künstlerin, die hat auch eine krasse Story. Wenn ihr wollt, könnt ihr die ja mal googeln. Die heißt Akiane Kramarik. Die lebt in Amerika. Ihre Eltern waren irgendwie ganz arme Einwohner aus, ich glaube, Litauen oder sowas. Eins dieser osteuropäischen Länder. Die waren Atheisten. Sie leben irgendwo ziemlich abgelegen in einem abgelegenen Ort in den USA. Sie hat Homeschooling gemacht. Also sie hat nie in ihrem Leben irgendwie was anderes gehört und sie hat nie in ihrem Leben irgendwas von Gott gehört. Und seit sie 4 Jahre alt war, hat sie immer wieder in Visionen Jesus gesehen und von Gott geträumt. Und Gott hat ihr das Paradies gezeigt und sie hat versucht, das zu malen. Und damit hat sie letzten Endes ihre ganze Familie bekehrt, weil sie zuerst dachten, okay, unsere Kleine, sie ist die eine der jüngeren Geschwister, die ist irgendwie echt schräg und abgedreht, aber was die malt, ist irgendwie echt krass. Und sie erzählt das so lebendig, dass sie das echt gesehen hat. Und sie hat auch immer gesagt, die Farben sind so schwierig. Es gibt auf der Welt keine Farben, mit denen man das irgendwie malen kann. Ich versuche es so gut, wie es geht, aber diese Farben, die gibt es einfach auf der Erde irgendwie nicht. Das ist irgendwie voll krass, so ein Blick in so eine ganz neue Welt. Und das Nächste, was mir aufgefallen ist an dem Vers, Gott spricht. Und ich muss zugeben, ich habe mir auch mal Predigten angehört und den Gedanken jetzt, den habe ich mir von einem anderen Pfarrer geklaut, dessen Predigt ich im Internet angehört habe. Aber der sagt, okay, wenn du mal guckst, Gott spricht in der Bibel gar nicht so häufig direkt, aber es geht schon am Anfang der Bibel los. Gott spricht und er erschafft die erste Welt. Die erste Welt entsteht, die Schöpfung entsteht, indem Gott spricht. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Ja, also durch sein Wort erschafft Gott die Welt. Und das Spannende ist, hab gelernt, im Hebräischen werden ja nur die Konsonanten geschrieben und dieses Wort am Anfang kann man, je nachdem, wenn man andere Vokale einsetzt, könnte man das auch lesen, durch den erstgeborenen Sohn erschuf Gott Himmel und Erde. Und das ergänzt sich irgendwie wunderbar. Also am Anfang, / durch den erstgeborenen Sohn schuf Gott Himmel und Erde. Durch sein Wort. Und wer ist das Wort? Jesus. Und das schreibt auch der Johannes in seinem Evangelium. Wer als Johannes sein Evangelium anfängt, er fängt so an. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne das Wort Gottes, ohne dasselbe ist nichts gemacht. Und etwas später, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Also Jesus ist das Wort, das personifizierte Wort Gottes. Und durch sein Wort erschafft Gott Himmel und Erde. Also Gott spricht und es geschieht. Das ist die Allmacht Gottes. Und auch die zweite Schöpfung, wenn diese Welt vergeht, auch die zweite Schöpfung erschafft Gott durch sein Wort. Gott spricht. Und wenn man dann in die Offenbarung guckt, was Johannes da schreibt, wo er diese gewaltige Vision gezeigt bekommt, Gott spricht tatsächlich nur zweimal direkt in der Offenbarung zum Johannes. Das erste Mal spricht er in Offenbarung im ersten Kapitel, wo Johannes Jesus direkt sieht, den als den Auferstandenen. Und er sagt, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Also Jesus stellt sich vor sein Freund Johannes und er sieht ihn als den Auferstandenen am Anfang der Offenbarung. Diese ganzen anderen Visionen, die der Johannes dann gezeigt bekommt, die bekommt er alle durch Engel gezeigt. Das ist immer ein Engel zeigt ihm das alles, was dann alles kommt an Plagen und an irgendwelchen Visionen von irgendeinem Drachen mit 10 Köpfen und 10 Hörnern und rätselhafte Dinge. Und was geschieht? Das bekommt er durch Engel gezeigt und am Ende der Offenbarung, so auf der Zielgeraden, da spricht Jesus nochmal und oder der auf dem Thron sitzt, da spricht Gott nochmal direkt zum Johannes. Und das ist das, wo unsere Jahreslosung jetzt drin ist, was ich euch vorhin vorgelesen habe. Der auf dem Thron sitzt, sagt, siehe, ich mache alles neu. Und es wiederholt sich nochmal dieses, ich bin der Erste und der Letzte, das Anfang, der Anfang und das Ende, das A und das O. Es ist geschehen, es ist vollbracht, es ist alles erfüllt. Das ist dann das zweite Mal, dass Gott direkt zum Johannes spricht. Genau. Also dieses, dass Gott ohne Filter direkt, ohne jetzt irgendwie durch einen Engel oder durch irgendwelche Visionen, sondern wirklich direkt zum Johannes spricht, sind nur diese beiden Male. Und was er sagt, ist sehr ähnlich. Ich bin der Erste und der Letzte. Durch sein Wort ist die erste Schöpfung entstanden und durch sein Wort entsteht auch die neue Welt. Also das ist irgendwie diese ganz gewaltige Sicht. So, und jetzt habe ich mal überlegt, so okay, und was bedeutet das jetzt für mein Leben? Oder was möchte ich mir da für jetzt das neue Jahr für 2026 rausziehen? Weil diese Vision, die Gott dem Johannes schenkt, bezieht sich ja jetzt nicht nur auf das nächste Jahr oder auf die nächsten Jahre, sondern gleich ganz ans Ende, ans Ziel, auf die neue Schöpfung. Okay, das ist ein weiter Blick. Und was könnte das jetzt für meine Sicht auf das nächste Jahr bedeuten? Also, meine Gedanken dazu waren, Gott spricht, ich mache alles neu. Also, nicht ich muss irgendwelche neuen Dinge mir jetzt rauspressen und Dinge selber machen und mein Glück irgendwie selber machen, sondern ich darf darauf vertrauen, Gott macht alles neu. Und ja, ich und auch für mich, für dich und für uns als Gemeinde ist da irgendwie ein Platz in seinem großen Plan. Aber das ist nichts, was ich jetzt irgendwie machen muss. Das nächste, was auch in den Liedern heute rauskam, ist so dieses schöne, es ist vollendet. Ich muss mir keine Sorgen machen. Auch wenn Dinge chaotisch werden und drunter und drüber gehen, das ist nicht der Punkt. Ich darf aufs Ende gucken, so wie der Johannes, und ich weiß, es ist vollendet, es ist vollbracht. Jesus hat's vollbracht. Ich darf zu den Siegern gehören. Wo es dann danach heißt, wer den Sieg erringt, wer siegt, wer überwindet, der wird das alles erben, Gottes neue Welt. Und mir kommt es so ein bisschen vor wie im Sport, wie so ein abgekartetes Spiel. Auch wenn das im Sport natürlich Beschiss ist und was Negatives ist, ist es, glaube ich, trotzdem so ein bisschen ein Bild, wenn ich weiß, es ist schon dafür gesorgt von höherer Stelle, dass meine Mannschaft gewinnt. Ich muss nur noch auf den Platz gehen und spielen und mein Bestes geben. Aber es ist schon dafür gesorgt, dass unser Team gewinnt. Im Sport nennt man das Beschiss, aber so ist es tatsächlich in der Welt, glaube ich, auch. Ich darf wissen, okay, in Jesus darf ich jetzt schon wissen, ich gehöre zum Siegerteam. Und ich, also auf den Platz gehen und spielen und trotzdem mein Bestes geben, muss ich natürlich schon, aber ich darf wissen, ey, Jesus hat schon dafür gesorgt, dass wir das Ding gewinnen in ihm. Ja? Und dann, ich glaube, dann kann man auch anders in ein Spiel reingehen. Ja? Auch das erinnert mich so ein bisschen an den Gideon. Vorher ist es so, oh Gott, die Feinde sind so viele und wir haben keine Chance und das ist die volle Übermacht. Und ja, aber so dieser kleine Blick hinter die Kulissen ist so, es ist umgekehrt. Der Feind ist besiegt und das weiß er ganz genau. Ja? Und ich darf wissen, ich gehöre zum Siegerteam, auf jeden Fall. Und dann, denke ich mal, kann ich da auch mutig und gleichzeitig gelassen Dinge anpacken. Das heißt jetzt nicht, dass ich da sitze und jetzt irgendwie nichts machen muss, aber ich kann es mutig anpacken und ich kann gleichzeitig gelassen sein, weil ich weiß, hey, Gott hat's in der Hand. Und das andere ist dieses, ja, das allmächtige Wort. Wenn Gott spricht, entsteht die Schöpfung, die alte und die neue. Gottes Wort ist allmächtig. Und wo kann ich das erleben? Wo kann ich das erleben, dass Gott zu mir spricht? Denn das möchte er tun. Und dadurch möchte Gott Neues schaffen in meinem Leben, dass er zu mir sprechen darf. Und ja, wodurch spricht Gott? Ich denke mal, die banalen Sachen sind ja zum Beispiel durch sein Wort, durch die Bibel. Also ich nehme mir auf jeden Fall vor, jeden Tag die Bibel zu lesen und in seinem Wort zu lesen und da dabei zu sein. Und ich nehme mir Zeit, um zu beten, um mit Gott zu sprechen und auch auf Gott zu hören, dass ich mit Gott spreche und seine Gegenwart suche. Das sind natürlich die banalen Dinge. Oder auch in Gemeinschaft, zum Beispiel im Gottesdienst, in Kleingruppen, wenn wir füreinander beten und hören. Vielleicht magst du dir mal überlegen, was sind für dich Orte, wo du Gottes Gegenwart erleben kannst? Wo und wie spricht Gott zu dir? Gottesdienst, Bibellesen, Worship, beten, wie noch, indem du Dinge tust oder keine Ahnung, was ist dein Zugang? Wo kann Gott zu dir sprechen und ihm da einfach die Möglichkeit zu geben? Genau, und ich bin gespannt, was Gott tun möchte mit mir, mit uns als Gemeinde. Ich bin neugierig und ich bin gespannt. Und Gott ist immer wieder für Überraschungen gut, für neue Dinge.